Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Auch am Tag 3 nach dem schrecklichen Erdbeben in Nepal ist die Lage der Menschen dort verzweifelt. Rund 4000 Menschen sind umgekommen und es steht zu befürchten, dass die Zahl noch größer wird. Noch immer gibt es Nachbeben. Zigtausende Menschen in der Hauptstadt Kathmandu, aber auch in der gesamten Region sind auf freie Plätze geflohen und haben die kalten Nächte in Zelten verbracht, so es denn welche gibt. Über 7000 Menschen sind verletzt und all diese Opfer zu versorgen, das ist ein Wettlauf mit der Zeit, der die Behörden des bitterarmen Landes Nepal bei weitem überfordert. Internationale Hilfe ist zwar auf dem Weg, aber der kleine Flughafen von Kathmandu kann sie gar nicht in großem Stil annehmen. Und selbst wenn, ist der Weitertransport von Personal und Hilfsgütern extrem schwierig. Unser Korrespondent Markus Spieker hat heute versucht, zum 80 Kilometer von Kathmandu entfernten Epizentrum vorzudringen.
Am Morgen geht es durch verstopfte Straßen in Kathmandu in Richtung Westen. Eigentlich eine Traumlandschaft, die Tragik sieht man erst, wenn man von der Hauptstraße abfährt. Anderthalb Stunden von Kathmandu entfernt, obwohl immer noch 50 Kilometer vor dem Epizentrum, wird es immer gespenstischer. Man sieht kein Haus, das heil geblieben ist. In diesem Dorf hat fast jede Familie ein Mitglied verloren. Eigentlich wollten die Dorfbewohner hier heute das größte Fest des Jahres zelebrieren, eine Hochzeit. Heiraten wollte die Schwester dieses Mannes, doch vor 3 Tagen wurde ihm alles genommen. Das Dach ist eingestürzt, so berichtet er, und hat meine Frau unter sich begraben. Auch meine Mutter kam bei dem Beben um. So, zeigt eine Nachbarin, hat sich seine Frau beim Erdbeben schützend über die 2 Kinder geworfen und sie gerettet mit dem Einsatz ihres Lebens. Noch tiefer geht es ins Kathmandu-Tal und schon nach wenigen Kilometern die nächste zerstörte Siedlung. Tote Kühe liegen herum, andere werden von einem Bagger verscharrt, zusammen mit Ziegen und Hühnern. Aber der Schmerz darüber und über den Verlust an Eigentum ist nichts im Vergleich zur Trauer über die Sterbefälle. Die Freundin meiner 2 Töchter war zu Besuch, als es losging. Ich und meine Mädchen sind noch schnell auf die Straße geflüchtet, aber die Freundin hat es nicht mehr geschafft. Normalerweise würden die Menschen mit ihrer Trauer in einen der vielen Hindu-Tempel gehen, aber auch die gleichen Steinbrüchen. Ab und zu sieht man Helikopter, die vermutlich Hilfsgüter transportieren, sie fliegen vorbei. Bei uns ist noch keinerlei Hilfe angekommen, klagt der Mann. Die anderen kriegen Hilfe, wir werden vergessen, ich weiß nicht, wie wir überleben sollen. Die Orte werden immer unzugänglicher und trostloser. Hier gibt es kein Wasser mehr und kaum noch die Kraft, den Schutt beiseite zu räumen, um Essensvorräte zu finden. Doch der Mangel an Lebensmitteln ist nicht das Schlimmste für diese Brüder und ihre Mutter, die ein Trauerritual für den Vater abhalten. Er wurde vom Hausgebälk erschlagen. Die Familie blickt in eine düstere Zukunft. Das Leben hier im Dorf ist ohnehin schon sehr hart. Wir werden zwar versuchen, unser Haus wieder langsam aufzubauen, aber ich glaube kaum, dass das möglich ist. Auf die Frage, welche Art von Hilfe nun am dringendsten gebraucht wird, kommt die Antwort: Ich möchte der Welt sagen, kommt einfach und guckt euch unsere Dörfer an, wie es hier aussieht. Noch 10 Tage wollen sie, wie es ihr Glaube vorschreibt, trauern. Die traumatischen Folgen des Bebens werden sie noch sehr viel länger verfolgen.
Unser Korrespondent Markus Spieker steht nun für uns in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Markus, haben Sie denn den Eindruck, dass die internationale Gemeinschaft Nepal genug zur Seite steht? Und mit welchen Schwierigkeiten haben die Helfer denn da zu kämpfen?
Also ich bin ja aus Indien angereist und da brüstet sich die Regierung, ganz viele Hilfsflieger auf den Weg geschickt zu haben. Das stimmt wohl auch, das gilt auch für viele andere Länder. Nur ist der Flughafen in Kathmandu unterdimensioniert, ist schon mit den Touristen überfordert und bei so einer Katastrophe sowieso. Also versuchen viele Hilfswerke auf dem Landweg durchzukommen. Nur alleine von der indischen Grenze nach Kathmandu sind es schon mal 6 Stunden. Und bis man dann in die Täler, in die entfernten Dörfer kommt, teilweise nur zu Fuß, dauert es dann noch mal einen Tag, vielleicht sogar 2 Tage. Mein Eindruck also, Hilfsbereitschaft relativ groß, aber Infrastruktur katastrophal bei so einem bitterarmen Land, aber auch keine Überraschung.
Markus, ist denn der letzte Stand heute Abend immer noch so, dass man das gesamte Ausmaß der Katastrophe noch nicht zuverlässig abschätzen kann?
Also in den Orten, in denen ich war, sind die Opfer tatsächlich noch nicht statistisch erfasst. Andererseits höre ich von den Leuten, die bis ins Epizentrum und die Orte da vorgedrungen sind, dass die Zerstörung zwar immens ist, dass es zwar auch da viele Opfer gibt, dass aber Horrorschätzungen von 20.000, 30.000 Toten insgesamt hoffentlich wohl doch überzogen sind. Mein Eindruck hier in Kathmandu, allmählich bewegt sich die Stadt wieder in Richtung Normalität. Allerdings gibt es immer wieder doch Nachbeben, gerade eben wieder eins, Stärke 3. Und dann kam jetzt das Gerücht, dass morgen alle Hotels dicht machen, aus Angst vor neuen Nachbeben. Also richtig ausgestanden ist die Katastrophe auch noch nicht. Und das Ausmaß weiß man logischerweise auch nicht.
Vielen Dank, Markus Spieker, für diese Information nach Kathmandu.
Danke auch.
Ja, und die Region, die entwickelte sich gerade in den letzten Jahren ja zu einem beliebten Ziel für Trekking-Spezialisten, für Extrembergsteiger. Doch das Land Nepal und seine Hauptstadt Kathmandu, die waren schon seit Jahrzehnten für viele so eine Art Mythos. Die Kultur der Menschen dort zog Abenteurer an und natürlich faszinierte das gewaltige Gebirge des Himalaya mit dem höchsten Berg der Erde, mit dem Mount Everest. Für viel Geld kann man sich dort schwierige Bergtouren organisieren lassen. Und die Hauptvorbereitungsarbeiten, die übernehmen dann die nepalesischen Sherpas. Ohne die geht dort sowieso nichts. Kommt es nach dem Unglück nun zu einer Art Zwei-Klassen-Rettung nach dem Motto, für die ausländischen Bergtouristen fliegen die Hubschrauber eher als für die armen Sherpas und die normalen Nepalesen? Mareike Aden.
Nepal verfügt nur über 6 Hubschrauber, 20 weitere sind in Privatbesitz. Einige davon werden auch zur Rettung der Mount Everest-Touristen geschickt, während anderswo im Land Einheimische auf Hilfe warten. Das sei Zwei-Klassen-Rettung, kritisiert Bergsteiger Reinhold Messner.
Es ist im Grunde zynisch, dass man um diese Bergsteiger am Everest, die sich für 80, 100.000 Dollar diese Besteigung kaufen können, einen solchen Hype macht, während unten in Kathmandu Tausende von Toten sind. Die Leute gar nicht mehr wissen, ob ihre Familienangehörigen noch am Leben sind. Man muss in erster Linie dort helfen.
Ohnehin kritisiert Messner den Massentourismus am Mount Everest. Er bezwang den Berg einst ohne Hilfe einheimischer Sherpas. Heute geht fast nichts mehr ohne sie. Sie bereiten den Aufstieg vor, sind besonderen Gefahren ausgesetzt. Vor einem Jahr starben 16 Sherpas durch eine Lawine. Danach streikten sie, forderten bessere Arbeitsbedingungen von ihrer Regierung. Die profitiert von den Millioneneinnahmen aus dem Bergsteigertourismus, ist darauf angewiesen. In dieser Katastrophe braucht Nepal nun mehr denn je internationale Hilfe. Die hat begonnen, aber sie komme nicht bei ihnen an, klagen viele hier. Die Behörden hätten sie allein gelassen. Es fehlen Wasser und Lebensmittel. Ich bin schon seit 3 Tagen hier. Niemand hilft uns. Gestern Nacht hat es wieder stark geregnet. Alle waren nass, auch die Kinder. Die Behörden versprachen Hilfe, sagten, sie kommen gleich. Aber nichts passiert. Ins Mount Everest-Basislager kommt Hilfe. In höher gelegenen Lagern sollen noch rund 100 Bergsteiger festsitzen. Dennoch, die meisten ausländischen Bergsteiger sind wohl mit dem Schrecken davongekommen.
Der österreichische Extrembergsteiger Peter Habeler hat zusammen mit Reinhold Messner als erster 1978 den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen. Er kennt sich aus in dieser Region wie wenige andere. Und ihn erreichen wir jetzt in Österreich im Zillertal. Schönen guten Abend, Herr Habeler.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr Habeler, was halten Sie denn von dieser Kritik, dass es so eine Art Zwei-Klassen-Rettung gibt? Also wer Geld hat, bezahlen kann, wird gerettet, andere weniger oder nicht?
Also so ganz unberechtigt ist diese Kritik nicht. Es mag ja wohl sein, wenn jemand verletzt ist, wenn jemand wirklich große Probleme hat im Basislager oder in einem der höher gelegenen Lager, dann kann man ihn ja ausfliegen, man wird das auch tun. Aber wenn man jetzt diese ganze Tragik kennt, diese vielen Verletzten, die in den Dörfern liegen, dann würde ich meinen, dass gesunde Leute aus den verschiedenen Basecamps, wir reden ja nicht nur vom Everest, nicht ausgeflogen werden sollten. Die sollen zu Fuß rausgehen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie wieder heil und gut hinauskommen. Und es sollen die Verletzten, die irgendwo in einem Dorf liegen, Männlein, Frau, wie auch immer, Kinder, die sollen zuerst gerettet werden.
Und wer sollte entscheiden, wer wann gerettet wird?
Das ist jetzt die Gretchenfrage, nicht? Das ist schon klar. Aber es wird wohl so sein, dass sich das Geld entscheidet. Die Agencies werden natürlich wissen auch, dass sie von den Leuten, die gut versichert sind, und das sind nun mal die Bergsteiger an diesen verschiedenen 8000er Bergen, die bekommen das Geld sofort. Wogegen natürlich das Einholen von Geld von irgendjemandem, der Bauer ist oder der kein Geld hat, das ist völlig unmöglich. Und hier gibt es wirklich eine Zweiklassenrettung. Das muss ich leider Gottes feststellen.
Ja, aber Sie haben ja auch schon wirklich schwierige Situationen als Bergsteiger erlebt. Wie hält man denn so eine lebensgefährliche Lage aus und wie behält man da die Orientierung?
Ja, die Orientierung an diesen Bergen, da gibt es ja keine Wegweiser, nicht? Nur man trainiert, und wenn man als Jugendlicher in diese ganze Geschichte hineinkommt, in diesen Alpinismus, dann, so meine ich zumindest, das ist meine persönliche Anschauung, dann funktioniert das. Wenn man aber als Spätberufener vielleicht aus irgendeinem Imponiergehabe da hinauf will, dann geht das in die Hose, es funktioniert nicht. Und man darf nicht vergessen, man ist ja länger an diesen Bergen. Man hat die Basislager aufgebaut, man macht die Hochlager. Und wenn es funktioniert, wenn das Wetter passt, geht es zum Gipfel. Wenn es nicht funktioniert, muss man halt schauen, dass man umdreht. Und das Umdrehen ist manchmal wesentlich schwieriger, wie das zum Gipfel gehen.
Herr Habler, Nepal und die Sherpas, das muss man ja auch sagen, die leben vom Extremtourismus im Himalaya. Aber hat sich das nicht inzwischen zu so einer Art großem Abenteuerspielplatz mit Adrenalinkitzel entwickelt? Müsste man das nicht begrenzen?
Ich glaube schon. Es hat ja schon ein Edmund Hillary, dieser tolle Mann, der 1953 zum ersten Mal den Mount Everest bestiegen hat, zusammen mit dem Tenzin Norgay, mit einem Sherpa übrigens. Der hat schon gesagt, wo eben sich immer mehr Menschen zum Everest bewegt haben. Please, you know, keep the mountain less crowded. Also er hat einfach gemeint, es sollen weniger Leute dorthin gehen. Und er hat recht gehabt. Es liegt natürlich nicht an mir, das festzustellen. Man darf auch nicht vergessen, die Sherpas verdienen gut an diesem Berg. Das steht außer Streit. Aber man sollte das limitieren. Es war schon so weit, dass man sich von der Behörde aus, von der nepalesischen Behörde aus Gedanken gemacht hat. Aber es ist halt hier wieder der Mammon vorneweg. Und wenn man sich vorstellt, dass pro Person 60 oder über 60.000 Euro zu bezahlen sind, dann ist das ein Riesengeschäft. Und das lassen sich diese Leute, diese Organizers nicht nehmen.
Herr Habler, haben Sie herzlichen Dank ins Zillertal nach Österreich.
Grüße nach Hamburg. Dankeschön, Herr Roth.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Erdbebenkatastrophe in Nepal und die Rettungsaktionen kommentiert jetzt Florian Mesmann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Auch am dritten Tag nach dem Erdbeben ahnen wir wohl nur, welches Leid die Katastrophe über die Menschen gebracht hat. Noch immer sind unzählige Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Zehntausende warten dort auf Hilfe. Die könnten Hubschrauber aus der Luft bringen, doch sie fliegen anderswo im Land. Am Mount Everest werden verletzte Bergsteiger aus dem Ausland zuverlässig ausgeflogen. Wer dort als Tourist hinreist, hat meist westlichen Reiseveranstaltern viele tausend Euro gezahlt für eines der letzten großen Abenteuer, Bergsteigen im Himalaya. Schnelle Hilfe nach westlichem Maßstab ist da im Preis inbegriffen. Arme Dorfbewohner zahlen wohl nichts, wenn der Hubschrauber denn kommen würde. Kein Zweifel, Nepal braucht die Touristen, die Jahr für Jahr ins Land kommen. Für ihr Geld bekommen die wohlhabenden Reisenden ein Sehnsuchtsland präsentiert. Voll spiritueller Kraft für die Besucher der Tempel, voller Nervenkitzel für die Bergsteiger. Die schreiende Armut wird da schnell zum pittoresken Beiwerk. Und so wird in der Katastrophe wohl eine der Lebenslügen des globalisierten Tourismus deutlich. Das Geld der Touristen landet in den Taschen weniger. Der Tourismus hat auch in Nepal keinen breiten Wohlstand in ein politisch instabiles, von Korruption gelähmtes Land gebracht. So wie in vielen exotischen Reiseländern der Dritten Welt. Wir haben uns längst daran gewöhnt und auch die Bilder aus Nepal werden daran wohl nichts ändern.
Florian Messmann kommentierte. Und wenn Sie jetzt für die Menschen in Nepal spenden möchten, dann können Sie dies tun unter dem Stichwort ARD Erdbeben Nepal. Konto DE 53 200 400 600 und nochmal 200 400 600 oder online auf der Seite spendenkonto-nothilfe.de und weitere Informationen gibt es auch im ARD-Text auf Seite 888. In der Spionageaffäre um den Bundesnachrichtendienst wächst nun der Druck auf das Kanzleramt. Wer dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber?
Es geht um den Vorwurf, der Bundesnachrichtendienst habe dem US-Geheimdienst über Jahre geholfen, europäische Unternehmen auszuforschen. Zunächst hieß es, das Kanzleramt sei erst im März informiert worden. Inzwischen wurde bestätigt, dass der BND bereits 2008 über US-Spähversuche unterrichtet hatte. SPD und Opposition fordern eine lückenlose Aufklärung.
Schon 2008 hat der BND das Kanzleramt gewarnt, die NSA versuche, europäische Unternehmen auszuspionieren. Das hat die Bundesregierung am Wochenende selbst eingeräumt. Welche Leitungsebene diese Information erhielt, verrät sie nicht. Die Linkspartei sieht in jedem Fall Angela Merkel in der Pflicht.
Nichtwissen spricht dafür, dass sie ein schlechter Kontrolleur ist. Auch daraus muss man Konsequenzen ziehen. Aber wenn sie es gewusst hat, dann hat sie zugelassen und sich beteiligt an höchst strafbaren Gegebenheiten.
Die Kanzlerin zu Besuch in Warschau reagiert gelassen.
Wir haben in der Presseerklärung der letzten Woche ja deutlich gemacht, dass es Defizite gibt. Die sind auch in dieser Presseerklärung benannt worden. Und jetzt geht es darum, die Dinge vollständig aufzuklären.
Der Koalitionspartner SPD will personelle Konsequenzen nicht mehr ausschließen. Damit gerät auch Thomas de Maizière in die Schusslinie. Er war 2008 zuständiger Kanzleramtsminister.
Die Tarifverhandlungen für die bundesweit 240.000 Erzieher und Sozialarbeiter sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi gescheitert. Jetzt lässt Verdi die Mitglieder über einen unbefristeten Streik abstimmen. Sollten sich mindestens 3/4 dafür aussprechen, müssen Eltern ab Ende nächster Woche wieder mit geschlossenen Kindertagesstätten rechnen. Die Deutsche Bank will mit einem harten Sparkurs wieder profitabler werden. So sollen im Zuge einer strategischen Neuausrichtung unter anderem 200 von derzeit 700 Filialen geschlossen werden. Das gaben die Vorstandschefs Jane und Fitschen in Frankfurt am Main bekannt. Weitere Einzelheiten von Anja Kohl.
Die Deutsche Bank muss kleinere Brötchen backen. Sie braucht Kapital, Investoren aber wollen ihr keins mehr geben. In teuren Justizskandalen hat sie Geld verbrannt wie Papier. Dazu die Vorgaben des Gesetzgebers, riskante Geschäfte mit Eigenkapital zu hinterlegen, die Nullzinsen, der gnadenlose Wettbewerb. Daher jetzt die Schrumpfkur. Wie viele Stellen in den 200 Filialen wegfallen, ließ die Bank heute offen. Einsparen aber will sie 3,5 Milliarden Euro jährlich bis 2020. Dieser Umbau kostet einmalig in etwa so viel. Zusätzlich drohen weitere Milliarden Kosten für Rechtsstreitigkeiten, für die es bislang keine Rückstellung gibt. Auch international zieht sich die Deutsche Bank zurück aus 10 Ländern. Vergleichsweise verschont bleibt das Investmentbanking, das die Skandale zu verantworten hat. Schleichend ist das Vertrauen in die Deutsche Bank geschwunden. 70% ihres Geldes haben Aktionäre in einem Jahrzehnt verloren. Jetzt verlieren sie die Geduld. Nochmal fast 5% ging es heute bergab. Die Deutsche Bank werde nicht mehr alles für jeden sein, doch immer noch eine Universalbank, so Co-Chef Anju Jain. Es bleiben große Fragezeichen.
Die Börsendaten. Der DAX konnte zum Wochenstart deutlich zulegen auf 12.039 Zähler. Dagegen schloss der Dow Jones im Minus bei 18.037 Punkten.
Als EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk heute in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten über eine weitere Annäherung seines Landes an den Westen sprachen, da wurden aus dem Osten erneut heftige Kämpfe gemeldet. Obwohl seit Mitte Februar eigentlich eine Waffenruhe vereinbart ist, beschießen sich im Donbass ukrainisches Militär und pro-russische Separatisten. Es ist noch kein Jahr her. Da wurde im letzten Juli ein Flugzeug der Malaysia Airlines in der Ostukraine abgeschossen, vermutlich von einer russischen Rakete. Noch immer ist nicht völlig geklärt, wer die Waffe damals bedient hat. Aber nun wird bekannt, schon vor dem Abschuss wurden ausländische Politiker über die Gefahr für zivile Flugzeuge informiert. Auch der Bundesregierung war das bekannt. Demian von Osten und Ralf Hütte berichten.
Absturz im Kriegsgebiet. Flug MH17 abgeschossen über der Ostukraine. Alle suchen die Täter. Doch viele Angehörige treibt noch eine andere Frage um. Die Niederländerin Annabel Kayser hat ihre Schwester Carlaine verloren und deren Freund Laurens.
Warum sind sie diese Route geflogen, obwohl andere Fluggesellschaften das nicht mehr gemacht haben? Ich weiß aber nicht, ob wir dazu Antworten kriegen.
Tatsächlich gab es schon früh Hinweise auf Gefahren. Kiew 3 Tage vor der Katastrophe. Der ukrainische Außenminister informiert ausländische Botschafter über dramatische Entwicklungen, den Abschuss einer Militärmaschine in großer Höhe. Auch der deutsche Botschafter ist dabei. Im Auswärtigen Amt in Berlin entsteht daraufhin ein interner Bericht, der WDR, NDR und SZ vorliegt. Streng geheim. Darin heißt es, Lage in Ostukraine sehr besorgniserregend. Abschuss ukrainischer Transportmaschinen in 6000 Metern Höhe stellt neue Qualität dar. Der Abschuss auf 6000 Metern ist für Experten ein klares Zeichen. Kein schultergestützter Raketenwerfer kann das getan haben.
Wenn man weiß, dass etwas Größeres als eine Rakete unterwegs ist, die man von der Schulter abfeuern kann, dann muss man den kompletten Luftraum schließen. Denn solche Raketen schießen bis zu 20 Kilometer hoch.
Passagierflugzeuge fliegen auf rund 10 Kilometern. Sogar der Bundesnachrichtendienst informierte mehrfach die Bundesregierung, die Luftsicherheit über der Ukraine sei nicht mehr gegeben. Doch niemand warnt nach dem 14. Juli vor Flügen. Nicht die ukrainische Flugsicherung, nicht die Airlines, nicht die Regierungen. Das Auswärtige Amt weist Verantwortung zurück.
Das Auswärtige Amt ist auch keine Luftsicherheitsbehörde. Aber es ist richtig, dass es unmittelbar im Anschluss an die Ereignisse des 14. Juli, die im Auswärtigen Amt als eine dramatische Eskalation der militärischen Lage verstanden worden sind, Beratungen und Gespräche darüber gegeben hat, in welcher Weise man diesem Wahnsinn in der Ukraine Einhalt gebieten kann.
Doch diese Beratungen führen vor MH17 zu keinen Warnungen an die Fluggesellschaften. Am Tag der Katastrophe fliegt allein Lufthansa 3-mal über das gefährliche Gebiet. Ein Flug sogar 20 Minuten vor MH17, trotz der neuen Qualität, die das Auswärtige Amt festgestellt hatte. Auch die niederländische Regierung hat ihre Airlines nicht informiert, wie Annabel Kayser erfahren hat. Sie denkt an ihre gestorbene Schwester und fragt sich, ob eine Warnung deren Tod hätte verhindern können.
Noch mehr über die Hintergründe zum Flug MH17 sehen Sie gleich im Anschluss an die Tagesthemen in der Story im Ersten. Wenn die Frage gestellt wird, was ist vom arabischen Frühling geblieben, dann wird meist auf Tunesien verwiesen. Die Menschen dort haben ihre Sehnsucht nach Freiheit nicht mit komplettem Chaos und Anarchie zu bezahlen gehabt. Bei einem Treffen mit dem tunesischen Präsidenten Essebsi lobte Bundespräsident Gauck, denn auch heute das nordafrikanische Land habe eine beeindruckende Wegstrecke in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bewältigt. Und trotzdem flüchten viele Tunesier über das Mittelmeer ins reiche Europa, denn zu Hause können sie zwar wählen gehen, sitzen aber ohne Job auf der Straße, denn die Arbeitslosigkeit ist außerordentlich hoch. Bei ihrer Flucht ins vermeintliche Glück weisen oft andere Landsleute ihnen den Weg. Aus Tunesien berichtet Stefan Schaaf.
Auf dem Weg zu drei Männern, deren Tätigkeit in Europa derzeit den übelsten Ruf hat. Sie arbeiten als Schlepper an der Küste Tunesiens. Ihr Gesicht sollen wir nicht zeigen, aber so richtig verstehen sie die Aufregung nicht. Ihr Geschäft sei es doch, denjenigen, die nach Europa wollen, eine Passage zu besorgen, eine Dienstleistung also. Dafür kassieren sie eine Menge Geld, derzeit bis zu 2000 Euro pro Person. Für die Fischer ist die Versuchung einfach zu groß, das schnelle Geld zu machen. Für uns ist das eine gute Arbeit. Wir organisieren ein Boot, einen Kapitän, damit die Leute nach Italien rüberkommen. Mit der Fischerei kann man kaum noch eine Familie ernähren, aber hier kann man richtig verdienen. Ein Haus in einem Fischerdorf dient ihnen als Sammelpunkt für ihre Kunden. Von Tunesien machen sich Tausende jedes Jahr auf den Weg nach Europa. Das Land liegt Italien am nächsten. Das macht ihr Geschäft so attraktiv. In einem Nebenzimmer treffen wir zwei Tunesier, die in ihrem eigenen Land keine Zukunft sehen. Klar sei Tunesien demokratischer geworden, sagt uns der arbeitslose Bilal, aber davon könne man nichts essen. Er will schon zum dritten Mal nach Lampedusa. Hier gibt es keine Arbeit und es wird immer schlimmer. Nach den Attentaten kommen weniger Touristen. Ich sehe keine Perspektive hier. Wir zeigen ihm Bilder von den letzten Tragödien im Mittelmeer, doch das kann ihn nicht erschüttern. Er kennt die Gefahren und ist überzeugt, dass die Aussicht auf ein besseres Leben dieses Risiko wert ist. Sehen Sie, Unfälle gab es schon immer im Mittelmeer. Das wird Leute wie mich, die weg wollen, nicht abschrecken. In der Hauptstadt Tunis beobachten Hilfsorganisationen die Lage auf dem Mittelmeer. Die Haltung Europas wird als zynisch verurteilt. Man müsse endlich legale Einreisemöglichkeiten für Migranten schaffen. Es ist doch absurd, jetzt Schlepper und ihre Boote attackieren zu wollen. Das zeigt, Europa will keine wirkliche Lösung, sondern nur seine Grenzen stärker sichern. Die Drohgebärden aus Europa können die drei Schlepper jedenfalls nicht wirklich schrecken. Bei ihrem Geschäft bleibe die Nachfrage groß, sagen sie. In Tunesien werde es immer Leute geben, die nach Europa wollen.
Und gegen eine militärische Lösung im Mittelmeer hatte sich am Wochenende auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ausgesprochen. Er hat sich heute in Sizilien ein Bild von der Lage gemacht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riva.
Ban hat sich mit dem italienischen Ministerpräsidenten Renzi und der EU-Außenbeauftragten Mogherini getroffen, um über die jüngste Flüchtlingskatastrophe zu sprechen. Menschenschmuggler zu stoppen habe absolute Priorität, sagte Renzi nach dem Gespräch. Italien hoffe auf die Unterstützung der Vereinten Nationen.
274 Flüchtlinge gehen heute Morgen in der süditalienischen Stadt Tarent an Land, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Sie waren vor der libyschen Küste in Seenot geraten. Alleine dieses Jahr sind mindestens 25.000 Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen, schätzen Hilfsorganisationen. Wie lebensgefährlich dieser Weg ist, zeigte die Katastrophe vor gut einer Woche mit mehr als 800 toten Flüchtlingen. Menschenleben zu retten habe jetzt höchste Priorität, sagte UN-Generalsekretär Ban bei einem Treffen mit Italiens Regierungschef und der EU-Außenbeauftragten auf einem Marineschiff bei Sizilien. Militäreinsätzen gegen Schleuserboote erteilte er zuvor eine Absage. Dies sei nicht die richtige Antwort, sagt auch Amnesty International. Die Idee, diese Schiffe vor der libyschen Küste zu versenken, ist ziemlich naiv, denn es gibt keine geeignete Möglichkeit zu unterscheiden, ob es ein normales Fischerboot oder das Boot eines Schleppers ist. Das Treffen ist ein Symbol dafür, dass die EU und die Vereinten Nationen den Flüchtlingsstrom im Mittelmeer als globales Problem erkannt haben.
In Baltimore ist es nach der Beisetzung des jungen Schwarzen Freddie Gray erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Etwa 100 Jugendliche griffen Polizeiwagen mit Steinen an und setzten sie in Brand. Die Demonstranten forderten Gerechtigkeit für den 25-Jährigen. Vor zwei Wochen war der junge Schwarze nach seiner Festnahme an einer Wirbelsäulenverletzung gestorben. Den Polizisten wird vorgeworfen, den Mann misshandelt zu haben.
Und uns bleibt zum Schluss noch der Blick auf das Wetter und natürlich die Frage an Claudia Kleinert. Wie viel Sonne sehen wir denn morgen?
Thomas, das wird zwischendrin sogar immer mal wieder sonnig sein. Aber vor allem in den nächsten Stunden und in der Nacht schüttet es zum Teil heftig. Sind Gewitter aufgezogen? Das Bild hat uns Jörg Lindorfer geschickt. Man sieht richtig diese zusammengewürfelten Gewitterwolken. Die ziehen jetzt vor allem über den Süden hinweg. Und da kann es in der Nacht örtlich sintflutartig regnen. Gab heute schon kleinere Überschwemmungen. Sie sehen es vor allem in Baden-Württemberg und im Westen Bayerns. Da sind es in der Nacht zum Teil 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Also sehr viel Regen in kurzer Zeit. Etwas weiter nördlich 10 bis 20 Liter, in der Lausitz auch 10 bis 20 Liter. Da wurde es heute noch mal sehr warm. Deswegen brodelt es kräftig und deswegen sind die Gewitter dann dort auch so stark. Örtlich auch mit Sturmböen, vereinzelt mit Hagel. Also da ist heute Nacht echt alles dabei. Das gilt vor allem für den Süden. Weiter nach Nordwesten ist es trocken, oft sogar sternklar. Dementsprechend auch kalt. Mit 4 bis minus 1 Grad unter den dichten Wolken. Temperaturen von 8 bis 11 Grad. Morgen Vormittag immer noch die Reste der Front, die da zu uns zog, über dem Süden und Osten Schneefallgrenze im Erz- und Fichtelgebirge bei 600 bis 800 Metern. Es ist kalte Luft eingeflossen in den Alpen um die 1000 Meter. Nach Westen und Nordwesten öfter sonnig. Im Laufe des Nachmittags kommen dann da wieder einzelne Schauer an und der letzte Regen zieht sich dann nach Osten und Südosten zurück. Die Temperaturen unter dem Dauergrau 8 bis 9 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 16 Grad. Am Mittwoch Wetterberuhigung. Da haben wir es mit einem Zwischenhoch zu tun. Temperaturen meist 15 bis 19 19 Grad und am Donnerstag das nächste Tief. Das bringt dann wieder Schauer und Gewitter. Die Temperaturen dann meist 15 bis 17 Grad. Und zwischendrin wird es dann dort auch mal ein paar sonnige Abschnitte geben.
Na, das ist doch ein Blick Hoffnung. Danke, Claudia. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich gegen 0.30 Uhr. Wir sind morgen natürlich wieder für Sie da, aber dann schon in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels. Tschüss, bis dahin.